Die Grafiken, die im Gespräch erwähnt werden, können Sie auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes.
Für die Weltwirtschaft sind das gute Nachrichten, dass die Kontrahenten von Trump offensichtlich rational spielen. Und Gold, der Anstieg ist schwindelerregend, aber ich glaube, die Gründe dafür sind intakt und bleiben intakt. Nicht jede zukunftsfähige Technologie muss ein zukunftsfähiges Investment sein.
Auch wenn das zurückliegende Quartal wieder voll war von Entwicklungen, über die es sich zu reden lohnt, die übergeordneten Themen von US-Politik bis hin zur künstlichen Intelligenz blieben auch im dritten Quartal im Großen und Ganzen die gleichen. Deswegen haben wir uns gedacht, sorgen wir hier im Studio für etwas mehr Abwechslung. Ihnen ist womöglich aufgefallen, dass unser aktueller Quartalsbericht, der die Grundlage für diese Quartalsplitter ist, diesmal nicht nur von Bert Flossbach, sondern auch von Tobias Schaffhöner unterschrieben wurde. Warum? Ganz einfach, nicht nur, weil Tobias Partner und geschäftsführender Direktor von Flossbach von Storch ist, sondern weil er auch als Portfolio-Manager hier bei uns im Haus über die vergangenen 13 Jahre an mehr als 50 Quartalsberichten mitgewirkt hat. Die meisten von Ihnen werden ihn längst kennen, aber eben nicht alle. Höchste Zeit, dass sich das ändert, lieber Tobias. Schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Wir sprechen heute zusammen über das dritte Quartal und über das, was uns auch nach vorne blickend beschäftigt.
Ich freue mich, hier zu sein.
Starten wir mit dem Thema, das uns auch schon ins dritte Quartal begleitet hat, die Zölle. Da haben wir jetzt eine Menge Deals, aber ich glaube, für komplette Entwarnung ist es wahrscheinlich zu früh, oder?
Ja, für Entwarnung ist es zu früh. Dass wir die Deals haben, ist trotzdem was Gutes. Denn das zeigt, dass das eine andere Situation ist als 1930, als damals in Reaktion auf diesen Smoot-Hawley Tariff Act die Handelspartner mit Gegenzöllen reagiert haben, weitere Gegenzölle dann die Folge waren, dass in der Aufwärtsspirale dazu führte, dass letztlich der Welthandel kollabierte, die Weltwirtschaftskrise war die Folge. Ohne jetzt jeden einzelnen Deal beispielsweise der EU bewerten zu wollen, für die Weltwirtschaft sind das gute Nachrichten, dass die Kontrahenten von Trump offensichtlich rational spielen.
Und gelernt haben aus den Erfahrungen von damals. Trotzdem, als Stil und als Politikmittel scheint Trump Zölle einfach zu lieben im Umgang mit oder besser gegen Handelspartner, aber auch im Umgang mit ganzen Branchen, wie jetzt zum Beispiel der Fall Pharma zeigt.
Ja, Pharma war jetzt ein frisches Beispiel vom Quartalsende. Trump hatte gedroht, Arzneimittelimporte mit Zöllen von 100% zu belegen. Das folgte dann dem üblichen Drehbuch, maximale Forderungen und dann kurz vor Toresschluss ein Deal, der verkündet worden ist, diesmal mit dem US-Unternehmen Pfizer. Was hat Pfizer zugesagt? Einmal in den USA zu investieren und zu produzieren und gleichzeitig auch Arzneimittel direkt für Konsumenten zugänglich zu machen. Übrigens über eine Plattform mit dem bescheidenen Namen TrumpRx.gov, mit einem Discount von bis zu 50%. Und jetzt könnte man meinen, schlechter Deal für Pfizer, für die Pharmabranche. Die Aktien haben aber alle sehr positiv reagiert. Warum ist das so? Das US-Gesundheitssystem ist sehr kompliziert. Da verdienen viele mit. Und so kommt es dann, dass diese Listenpreise auch niemals gezahlt werden. Also das sind teilweise Discounts bis zu 80%. Realistisch, insofern letztlich auch ein guter Deal für die Pharmaunternehmen, also auch die wissen mittlerweile, was man Trump geben muss, öffentlichkeitswirksam einen Erfolg und am Ende können dann alle ganz gut damit leben.
Bleibt der Eindruck eines willkürlich agierenden Präsidenten, der Unternehmen und Branchen bestrafen oder belohnen kann. Aber wir können an der Stelle vielleicht eins festhalten und dann wollen wir einen Haken hinter das Thema machen. In Summe ist der Betrag in Milliarden Dollar, die da an Zöllen fließen, einfach zu niedrig, um Inflation kräftig steigen oder Gewinne kräftig einbrechen zu lassen. Bleiben wir in den USA, da sind wir jetzt wieder im Shutdown. Im US-Senat haben die notwendigen Stimmen gefehlt für eine Übergangsfinanzierung. Es geht wie so oft ums liebe Geld. 37,5 Billionen Schulden haben sich in den USA aufgehäuft und der Trend ist ja nicht besser.
Nee, der Trend ist beeindruckend. Also wir haben immer zum 30.09. das Ende des Fiskaljahres in den USA. Und das letzte Fiskaljahr wird wahrscheinlich wieder mit einer Neuverschuldung, zusätzlichen Verschuldung von über 2.000 Milliarden, 2 Billionen Dollar zu Ende gehen. Wir sind jetzt das sechste Jahr in Folge über der Billionengrenze, was die Neuverschuldung angeht. Also das steigt gigantisch an. Und das hat auch Auswirkungen, weil die Zinsen eben nicht mehr bei Null sind, sondern eine ganze Ecke höher. Mittlerweile gehen 20% des US-Bundeshaushalts für Zinszahlungen drauf. Zeigt dann auch nochmal, wie relevant das ist, was Trump an Angriffen gegen die Fed fährt.
Nun haben die USA das Thema Schulden nicht exklusiv für sich gebucht. Wir haben gerade auch wieder Diskussionen hier in Frankreich. Macht das jetzt seit 35 Jahren. Es gab in Frankreich, glaube ich, mehr Regierungskrisen als in den USA Shutdowns. Aber auch da ist das Thema Schulden ein großes.
Ja, das zeigt erstmal nochmal, das ist ein globales Phänomen in den Industrienationen. Ein sehr langfristiges Thema, was uns weiter beschäftigen wird. Frankreich war jetzt insofern spannend, als dass am 9. September was Historisches passiert ist, nämlich die Wahrnehmung der Kapitalmärkte, die sich etwas verändert hatte. Am 9. September war es soweit, kurz vor Öffnung der europäischen Festlandbörsen, war die Staatsanleiherendite für 10-jährige Staatsanleihen bei knapp 3,5%. Soweit so unspektakulär, wenn nicht die italienische Staatsanleihe etwas tiefer notiert hätte. Also zum ersten Mal in der Euro-Geschichte war es soweit, dass Frankreich, wenn in dem Moment eine Staatsanleihe neu emittiert worden wäre, mehr seinen Gläubigern hätte zahlen müssen als Italien.
Es ist ja keine 12, 13 Jahre her, zur Zeit der Griechenland-Krise, da sprachen wir über Peripherie und Kern und Frankreich gehörte mit Deutschland zum Kern. Jetzt haben wir die Verschiebung rein in die Peripherie. Heißt das dann zwingend auch Euro-Krise 2.0?
Nein, ich glaube, das kann man klar verneinen. Seitdem ist ja viel passiert. Und zwar institutionell. Also die EZB hat sich selbst das starke Mandat gegeben, den Euro zusammenzuhalten. Das ging los am 26. Juli 2012, als Draghi sagte, er werde den Euro zusammenhalten, whatever it takes. Das war dieses große Zitat. Und das war eben nicht alles, sondern danach kamen viele Programme, Anleihenkaufprogramme und ein ganz mächtiges, was jetzt wahrscheinlich im Moment das Relevanteste ist, was noch nicht gezogen wurde, ist das TPI, das Transmission Protection Instrument, unter dem man theoretisch unbegrenzt Staatsanleihen kaufen könnte, wenn beispielsweise Risikoaufschläge zu groß würden.
Wenn du als Portfoliomanager mit dem Gedanken spielen würdest, französische Staatsanleihen zu kaufen, wären deine Überlegungen eher makroökonomischer Natur oder sind wir da im Bereich der reinen Spieltheorie?
Also Disclaimer vorab, haben wir im Moment nicht an Bord und deine Frage ist natürlich genau die richtige Richtung. Wir müssen die makroökonomischen Rahmenbedingungen, Politik, Verschuldung etc. natürlich ernst nehmen. Aber in der Eurozone ist das Feld etwas komplizierter und da sind wir dann eher im Bereich Spieltheorie. Also um das mal so ein bisschen aufzudröseln, für einen Zahlungsausfall eines Staates, das kurzfristig wirklich relevanteste Risiko, da ist eigentlich die größte Gefahr die Unabhängigkeit der Notenbank oder die Tatsache, dass man beispielsweise im Ausland verschuldet ist. Man schaue beispielsweise nach Argentinien über die vergangenen Jahrzehnte. So, diese unabhängige Notenbank ist eben im Falle Frankreichs mit der EZB nur noch eingeschränkt unabhängig, denn sie hat das Mandat, die Währung zusammenzuhalten. So, daraus folgt aber natürlich ein langfristigeres Risiko für den Anleger, der weiß, im Zweifel ist die Notenbank da, um Staatshaushalte zu retten, so blöd das klingt. Das heißt dann, ich laufe Gefahr, regelmäßig Zinsen zu haben, die nicht die Inflationsraten ausgleichen können. Also ein sehr langfristiges Risiko, was man ernst nehmen muss. So und jetzt ganz taktisch, das ist das, was du ansprichst, ist halt die Frage, wann wir an Punkte einer gewissen Reflexivität kommen. Was meint das? Wie weit müssen beispielsweise Staatsanleiherenditen in Frankreich steigen? Wie hoch müssen Risikoaufschläge sein, damit die EZB intervenieren würde? Erstmal verbal, möglicherweise dann auch mit Anleihenkäufen. Um das nochmal einzuordnen, der Risikoaufschlag zu deutschen Bundesanleihen ist im Moment bei 0,9 Prozentpunkten. Das ist jetzt nicht besonders viel, auch nur halb so viel wie während der Eurokrise, als Frankreich ja kein Krisenland war. Also das nochmal zu unterstreichen. So, also Wir glauben, dass diese Reflexivität existiert. Der Lagarde-Put ist intakt. Wir glauben aber auch, dass wir da noch ein ganzes Stück weit entfernt sind. Wenn wir dahin kämen, das ist genau der Punkt, da muss man sich natürlich fragen, ob das eine Möglichkeit gäbe, dann taktisch, spieltheoretisch motiviert Anleihepositionen aus- oder aufzubauen.
Jetzt wurde dieses Jahr viel über Euro-Dollar gesprochen. Ist das Thema Frankreich nicht ein guter Reminder dafür, dass nie in einem Währungsraum immer alles gut und in dem anderen schlecht oder umgekehrt ist?
Ja, definitiv. Und es zeigt vor allen Dingen auch, dass ja bei der Betrachtung eines Währungspaars immer nur die relative Betrachtung zählt. Also es geht nie um eine absolute Aussage, sondern nur um ein relativ weniger schlecht und natürlich immer unter Berücksichtigung des Niveaus auch, wo man sich befindet. Aber vollkommen richtig, also diese Trends, die wir sehen, fiskal, geldpolitisch, die hohen Staatsschulden, die sind dies und jenseits des Atlantiks ein Thema. Eine Währung, die das eben nicht hat, ist natürlich dieses Jahr dann auch extrem gefragt mit dem Gold. Ich glaube, das darf man auch alles zusammen betrachten.
Und da brauchen wir gar nicht in die Geschichtsbücher zu gucken. Das ergibt sich aus dem Niveau. Ein Jahr, in dem wir 2000er-Marken, nämlich 3000 und 4000 geknackt haben, hat es logischerweise noch nicht gegeben. Ich habe eine Grafik dabei, die wir mal einblenden können. Und die finde ich schon ziemlich interessant, weil sie vielleicht zeigt, dass sich da wirklich etwas geändert hat, auch in der Wahrnehmung. Wir sehen hier die Menge an Goldbeständen der Notenbanken im Vergleich zu den Beständen an US-Staatsanleihen. Und da sind wir jetzt tatsächlich beim Gold höher als bei den Staatsanleihen.
Ja, das ist in der Tat eine historische Wachablösung. Natürlich sehen wir hier einen Preiseffekt. Also Gold ist teurer geworden. Wir sehen hier den Wert der Staatsanleihen und den Wert des Goldes. Aber das ist nicht alles, denn da sind auch Nettokäufe dahinter. Also wir haben Notenbanken, die jetzt über 1000 Tonnen zuletzt im Jahr zusätzlich gekauft haben, die mittlerweile einen Bestand von über 36.000 Tonnen als Währungsreserven haben. Und wir sehen eben auch, dass bei den US-Staatsanleihen, so die klassische Währungsreserve in der Vergangenheit, über die letzten 10, 12 Jahre nichts mehr dazugekommen ist. Am Angebot lag es nicht, denn die ausstehenden Staatsanleihen haben sich seitdem mehr als verdoppelt. Also wir sehen hier eine gewisse De-Dollarisierung. Ist auch alles andere als verwunderlich, wenn man sich die Motive der Käufer anschaut. Gold ist eben nicht beliebig vermehrbar. Gold hat kein Gegenparteirisiko. Und für viele Schwellenländer natürlich auch interessant, Gold ist relativ sanktionssicher.
Und der Trend geht wahrscheinlich weiter. Es gab dieses Jahr die Umfrage des World Gold Council, gibt es jedes Jahr. Dieses Jahr haben diese 78 Notenbanken haben teilgenommen. Knapp die Hälfte geben an, dass sie selbst in den nächsten 12 Monaten weitere Goldkäufe für sich planen. Und was ich auch interessant fand, mehr als zwei Drittel der Notenbanken sagen, dass sie über die nächsten 5 Jahre erwarten, ihre Dollarbestände geringfügig oder deutlich zu reduzieren. Mal mit Blick aufs Portfolio und der Frage, was machen wir da jetzt draus? Wenn wir jetzt Dollar, Euro und Gold haben, gehören die, so banal das klingt, wahrscheinlich trotzdem alle drei ins Portfolio, alle mit einer unterschiedlichen Funktion wahrscheinlich.
Ja, das glaube ich schon. Also Euro für uns natürlich die Heimatwährung, Rechnungswährung, das muss man ernst nehmen. Das ist auch Teil einer Risikovorsorge, immer in der Heimatwährung natürlich zu denken. Ein Dollar, der in gewissen Stressszenarien weiterhin diversifizieren kann, also jetzt alles abzusichern, trotz der Abwertung dieses Jahr, wäre keine sinnvolle Strategie gewesen. Und Gold, wie du es beschreibst, Der Anstieg ist schwindelerregend, aber ich glaube, die Gründe dafür sind intakt und bleiben intakt. Jetzt fällt es beim Gold natürlich schwer, den fundamentalen Wert zu berechnen. Gold zahlt keine Cashflows. Also da fehlt uns der Bewertungsanker. Nichtsdestotrotz die Funktion von Gold im Portfolio in angemessener Gewichtung meiner Meinung nach weiterhin intakt.
Also trotz Anstieg der falsche Zeitpunkt, das aus dem Portfolio zu schmeißen. Kommen wir zum Aktienmarkt und damit zu einem Thema, das wahrscheinlich auch in den nächsten Quartalen mal mindestens als das dominierende Thema erhalten bleiben wird, künstliche Intelligenz. Eine ganz neue Entwicklung jetzt im September, da machte plötzlich ein ganz neuer Name oder ein alter Bekannter, muss man besser sagen, von sich reden, Oracle.
Ja, und zwar mit einem Paukenschlag. Am 9. September hat Oracle Zahlen gebracht, aber gleichzeitig auch Umsätze für die Zukunft in Aussicht gestellt. Diese Kennzahl ist um über 300% angestiegen. Man hat da jetzt ein Umsatzpotenzial von über 400 Milliarden Dollar skizziert. Und hat auch gar nicht aufgeklärt, um welche Kunden es sich da handelt. Das hat aber gereicht, dass die Börsenbewertung im Market Cap des Unternehmens um 250 Milliarden Dollar zugelegt hat. Also das war schon historisch.
Der größte Kursanstieg eines Large Caps in den USA. Die Oracle war damit zeitweise mehr als eine Billion Dollar wert. Einen Tag später haben wir im Wall Street Journal dann auch erfahren, wer es war. Auf die ganz offizielle Meldung haben wir, glaube ich, noch ein paar Tage länger gewartet, oder?
Ja, ganz genau. Also das Wall Street Journal hat dann einen Tag später Bezug nehmend auf Insider Licht ins Dunkel gebracht und gesagt, das sind gar nicht verschiedene Kunden. Das ist tatsächlich ein Kunde, der dahinter steht. Und zwar OpenAI, die Datencenter-Kapazität von Oracle beziehen möchten für 300 Milliarden Dollar. Gibt nur ein Problem. OpenAI hat dieses Geld nicht.
Grund für uns, dass wir uns OpenAI mal ein bisschen näher ansehen. OpenAI ist nicht börsennotiert. Das heißt, wir können nicht einfach eine Marktkapitalisierung nehmen und ablesen, wie viel ist denn der Laden jetzt wert. Wir haben aber doch, glaube ich, eine ganz gute Indikation, oder?
Ja, also es gab Aktienverkäufe von Mitarbeitern Anfang Oktober, einstelliger Milliardenbetrag, keine große Nummer, aber daraus kann man natürlich eine Bewertung ableiten und die liegt jetzt mittlerweile bei 500 Milliarden Dollar. Also auch das ist eine beeindruckende Größenordnung, vor allen Dingen auch relativ zu den Umsätzen, die das Unternehmen aktuell erwirtschaftet. Da reden wir nämlich nur über 13 Milliarden Dollar.
Wir haben die Zahlen hier mal dabei und blenden die mal ein. Da ist einmal die 13 Milliarden zu sehen, aber auch die Entwicklung über die nächsten Jahre bis 2030 ist interessant, sowohl auf der Umsatz- als auch auf der Seite Free Cashflow.
Genau, also das sind einfach die Projektionen des Unternehmens. Natürlich geht man von einem gigantischen Umsatzanstieg in Richtung 200 Milliarden aus. Den muss man sich aber teuer erkaufen. Also das, was tatsächlich hängen bleibt, der freie Cashflow, das ist negativ und wird auch in Summe jetzt vom Unternehmen antizipiert eben bei 100 Milliarden Dollar liegen. Das Geld muss irgendwo herkommen.
Genau, da gibt es im Grunde genommen eigentlich auch nur zwei Möglichkeiten. Fremdkapital, Eigenkapital. Fremdkapital heißt Schulden aufnehmen. Eigenkapital heißt, ich brauche einen Investor.
Genau, den hat man gefunden oder einen weiteren hat man gefunden, so muss man sagen, und hat dann Ende September einen besonderen weißen Ritter aus dem Hut gezaubert mit dem Namen Nvidia. Nvidia hat zugesagt, bis zu 100 Milliarden in OpenAI investieren zu wollen. Nvidia bekanntlich wahrscheinlich der größte Profiteur des KI-Booms als Designer von Grafikchips.
Und jetzt ergibt sich aus der Kombination Nvidia, OpenAI, Oracle oder in welcher Reihenfolge man die drei auch aufzählen will, eine relativ interessante Konstruktion. Versucht die mal zu erklären.
Ja, es lässt sich glücklicherweise relativ einfach runterbrechen. OpenAI möchte diesen Umsatzsprung erreichen. Dafür wiederum braucht es natürlich Datencenter-Kapazitäten. Die kauft man jetzt unter anderem bei Oracle ein. 4,5 Gigawatt sind das in diesem speziellen Fall. Oracle muss diese Datencenter bauen und braucht dafür wiederum Grafikchips, die es unter anderem von Nvidia beziehen möchte. Nvidia investiert jetzt gleichzeitig in OpenAI, finanziert also gewissermaßen die eigenen Chips vor. Das sieht so aus, als hätte die KI-Industrie das Perpetuum mobile erfunden.
Ja, es erinnert so ein bisschen an Ouroboros, dieses uralte Symbol einer Schlange oder eines Drachen, der sich sozusagen selbst in den Schwanz beißt, durch sich selbst ernährt und damit sinnbildlich für ein System, für ein geschlossenes System steht. Aber ganz so endogen wird das nicht funktionieren, oder?
Nein, es ist natürlich nicht endogen. Das lässt sich auch an den Summen ablesen, die wir jetzt diskutiert haben. Also es braucht natürlich den finalen Beweis, dass OpenAI seine Dienstleistung, insbesondere ChatGPT, monetarisieren kann. Also es braucht Geld von zahlungsfähigen, zahlungsbereiten, zahlungswilligen Kunden, die dann auch bereit sind, entsprechend viel zu bezahlen, um die Dienstleistung von OpenAI nutzen zu können.
Und solche Konstruktionen sind ja auch nicht komplett neu.
Nein, also ich glaube, diese Vorfinanzierung könnte man vielleicht auch mit einer Finanzierungstochter eines Autobauers vergleichen. Da passiert ja auch ein Verschieben von Risiken. Die Autobank kann einen Kredit geben oder kann als Leasinggeber fungieren. Und letztlich kurbelt das den Konsum an, macht es also leichter für den Konsumenten, ein Auto zu kaufen. Damit verschieben sich aber Restwertrisiken und natürlich auch Kreditrisiken.
Nochmal zurück zu dieser geschlossenen Gesellschaft. Ist das für dich eine Anekdote, über die du sagst, das beginnt jetzt tatsächlich skurril zu werden? Oder ist das eher etwas, von dem du sagst, das macht schon Sinn?
Skurril ist es schon. Wichtig ist aber, dass das für jeden einzelnen Akteur, jeder einzelne Investitionsschritt sinnvoll ist. Nvidia verdient jetzt schon gigantische Summen, kann sich also auch diese Vorfinanzierung leisten gewissermaßen. Wo man halt ein bisschen aufpassen muss, auch bei dem Vergleich zur Old Economy, es ist eben nicht klar, wie sich Restwerte entwickeln. Idiosynkratische Risiken mit einzelnen gigantischen Rechenzentren sind anders. Also da muss man schon auch differenzieren. Es ist aber die Größenordnung und natürlich auch die Vielzahl an Überkreuzbeteiligungen, die hellhörig werden lässt. Wir haben es jetzt hier auf eine Dreiecksbeziehung runtergebrochen. In der Realität ist da ja noch viel mehr. Microsoft, die an OpenAI beteiligt sind, auch mit einem ganz interessanten Modell. Die Diskussion um CoreWeave, AMD, Intel. Also da passiert ganz viel und das ist ein Spinnennetz, was sich natürlich auch selbst stärkt und befeuert.
Und im Moment investiert und investiert und da ist es absehbar, dass das auch zu Überinvestitionen führen wird. Ist auch bei jungen, innovativen Technologien nichts Neues und Ungewöhnliches. Und wird deswegen auch ganz offen angesprochen. Jeff Bezos hat gerade in Italien bei der Tech Week davon gesprochen, dass es natürlich absehbar Riesenüberinvestitionen gibt. Er spricht von einer guten Blase.
Ja, der Amazon-Gründer hat das ganz schön beschrieben. Also erstmal gesagt, natürlich wird da viel investiert und auch zu viel investiert. Das ist dann die Definition einer entstehenden Blase. Daraus resultieren entsprechende Fehlallokationen. Aber wenn dann die Blase platzen würde, wäre das ja nicht so schlimm, weil daraus gesellschaftlich was Positives entstanden sei. Also deshalb sagt er, das sei dann eine gute Blase. Die Aussagen muss man sich natürlich auch leisten können.
Die muss man sich leisten können, zumindest wenn man das so gelassen ausspricht. Wer sich das leisten kann, sind sicher die großen vier, die fleißig investieren, also namentlich Meta, Amazon, Alphabet, Microsoft. Wir haben auch dazu etwas dabei. Also sehen wir 330 Milliarden dieses Jahr. Das haben wir schon mal angesprochen. Im nächsten Jahr sind es über 400 Milliarden. Und dann geht es weiter in Richtung 500 Milliarden pro Jahr. Insgesamt reden wir über 2 Billionen Investitionen alleine von diesen Vieren.
Ja, das sind gigantische Investitionen, unter anderem in Datencenter und Chips natürlich. Das verändert auch das Geschäftsmodell interessanterweise, was klassischerweise kapitalleicht war und jetzt durchaus kapitalintensiver wird. Die Frage ist natürlich, warum machen die das? Und wir glauben, die Antwort kann man relativ einfach runterbrechen. Das sind Unternehmenslenker und Geschäftsmodelle, auch Subgeschäftsmodelle, die im Zeitalter der Plattformökonomie erfolgreich sind. Prinzipien, wo einzelne Marktgrößen sich selbst befeuern, ein soziales Netzwerk beispielsweise, da muss man der Größte sein, weil durch diese Netzwerkeffekte ist man nur dann attraktiv, wenn alle bei diesem Netzwerk sind. Das kann man als First Mover erreichen oder mit Übernahmen erreichen, wie es Meta beispielsweise auch getan hat. Also diese Sorge, abgehängt zu werden, äußert auch Zuckerberg ja sehr deutlich. Er möchte Erster sein beim Streben nach der allgemeinen künstlichen Intelligenz.
Er sagt selber, das Risiko, nicht dabei zu sein, ist für mich viel höher als das Risiko, hier hunderte Milliarden in den Sand zu setzen.
Genau, also auch das ist eine sehr interessante Aussage, sehr interessante Perspektive auch auf die Aufgabe dann als Kapitalallokateur in diesem Unternehmen. Mhm. Wichtig ist aber, die Unternehmen können sich das leisten und aus der Sorge, abgehängt zu werden, wird entsprechend viel auch investiert.
Das bedeutet, selbst im Falle, dass hunderte Milliarden abgeschrieben werden müssen, die Profite der Unternehmen, die kommen ja jetzt aktuell nicht primär aus KI, die bleiben erhalten. Es wäre also auch dann nicht das ganz, ganz große Desaster, wenngleich das mit empfindlichen Kursrückgängen einhergeht. Wenn wir uns den Effekt dieser ganzen Investitionen anschauen, das war im ersten Halbjahr 2025, haben diese Investitionen plus der Softwareinvestition die Hälfte des US-Realwachstums ausgemacht. Das ist dann auch tatsächlich ein Motor für die Wirtschaft und für den Aktienmarkt. Und vor dem Hintergrund erscheint es plausibel, dass wir da stehen, wo wir im Moment stehen am US-Aktienmarkt.
Ja, so kann man es sehen. Fundamentale Untermauerung ist da. Du hast es angesprochen, immerhin die Hälfte des US-Realwachstums kam jetzt zuletzt aus im weitesten Sinne IT-Investments, Hardware und Software zusammengenommen. Die Frage ist natürlich trotzdem, ist das jetzt Hype
oder korrekt? Blase, ja, genau.
Oder Blase, genau. Und ich glaube, da muss man auch differenzieren. Also natürlich ist das, was künstliche Intelligenz ermöglichen kann, eine transformative Technologie. Das wird fundamentale Effekte haben in der Kreativindustrie, in Bereichen wie der medizinischen Forschung sehen wir es schon. Also es gibt so viele Anwendungsfälle, da sind wir ja noch gar nicht am Ende, sondern eher ganz am Anfang. Ja. Wichtig ist aber natürlich trotzdem, nicht jede zukunftsfähige Technologie muss ein zukunftsfähiges Investment sein. Da sind wir wieder beim Thema Überinvestitionen. Leider dann auch bei den Parallelen, die sich aufdrängen zur Dotcom-Phase. Ich glaube, die muss man aber auch nicht überstrapazieren. Denn von Unternehmenshüllen, die nichts wert sind, außer ein Versprechen auf die Zukunft, komplett im Hype nach oben gejubelt werden, sind wir natürlich auch weit entfernt.
Aber die für die Bewertung von Unternehmen, die Fragen, die ich dafür beantworten muss, die sind offen. Also das fängt ja bei der Frage an, wie viel werden die Menschen überhaupt bereit sein zu zahlen für was auch immer? Und es gibt andere offene Fragen.
Ja, das ist extrem wichtig und das ist eben auch was man ernst nehmen muss, diese Breite an Szenarien. Und die Frage, die du ansprichst, nach der Monetarisierung ist ganz zentral. Wir können es aber auch technisch lassen. In 2 Jahren, welcher Anbieter, beispielsweise OpenAI oder Anthropic, wird in welcher Disziplin führend sein? Das wissen wir heute gar nicht. In 5 Jahren, welche Chips, ich sage noch nicht mal Grafikchips, welche KI-Chips werden das beste Preis-Leistungs-Verhältnis haben, um eine bestimmte Aufgabe lösen zu können? In 6, 7, 8 Jahren, welche Zahlungsbereitschaft werden Kunden haben für eine Dienstleistung, die es heute noch gar nicht gibt? In 10 Jahren, was heißt das für die aktuellen Marktführer und deren Marktanteile in der Zukunft und darüber hinaus? Und ich glaube, man muss diese Unsicherheit ernst nehmen und das entsprechend auch berücksichtigen, wenn man über Bewertung redet.
Genau, weil ja schon zumindest im Einzelfall Worst Case und Best Case wahnsinnig weit auseinander liegt, also die Streuung. Ja. Und wenn sich Punktprognosen nicht ohnehin schon verbieten, dann in diesem Fall besonders, wie löst man das als Portfolio-Manager? Weil wir reden jetzt zwar über lange Zeiträume, aber die sind ja für eine Bewertung des Unternehmens alles andere als lang.
Ja, also was du im Nebensatz gesagt hast, ist ganz entscheidend. Die Punktprognose verbietet sich. Man muss tatsächlich die Bandbreite an Szenarien sich anschauen, auch mit Wahrscheinlichkeiten versehen. Und dann kann auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Aktienkurs verdoppelt, genauso groß sein, wie dass sich ein Aktienkurs halbiert. Und ich glaube, das muss man ernst nehmen. Da reichen keine Narrative. Und der schlechteste Ratgeber ist FOMO, also die Fear of Missing Out, Angst, etwas zu verpassen. Da muss man schon ernsthaft bleiben beim Versuch, auch ein Geschäftsmodell zu verstehen, auch die Potenziale der Monetarisierung ernst zu nehmen. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Aufgabe im Moment.
Wie gesagt, das Thema wird uns nicht nur noch ein paar Quartale begleiten. Kommen wir zum Fazit und bleiben gleich beim Aktienmarkt. Da gibt es ja durchaus aber auch, naja, wenn ich jetzt sage, gute Nachrichten, hört sich an, als ob das andere schlecht war. Aber sagen wir mal so, es ist nicht alles teuer.
Nee, das ist in der Tat so. Und das gerät auch manchmal in Vergessenheit, wenn man Rekordstände bei den Indizes sieht. Also es wird stark differenziert. Es wird stark differenziert zwischen vermeintlichen KI-Gewinnern, vermeintlichen KI-Verlierern, aber auch bei Sektoren, die überhaupt nicht im Fokus stehen. Wir haben gerade über Szenarien und Verteilungen gesprochen, was natürlich extrem unspektakulär ist. Es ist ein ungeliebter Sektor wie nicht-zyklischer Konsum. Da ist relativ klar, das Wachstum wird sicherlich nicht spektakulär sein über die kommenden Jahre. Dafür habe ich eine relativ hohe Planbarkeit. Den Sektor erwähne ich deshalb, weil die Bewertungen vieler dieser Unternehmen auf 10-Jahres-Tiefständen sind. Also das passt nicht zu Rekordständen am Aktienmarkt.
Und hier liegen Worst Case und Best Case natürlich ziemlich nah beieinander.
Genau, genau. Und ein weiteres Thema, was wir schon angesprochen hatten, ist diese interessante Entwicklung jetzt eigentlich Beginn des vierten Quartals, muss man sagen, im Pharma-Bereich. Wenn da so viele Sorgen sind über den Einfluss der Politik, das US-Gesundheitssystem etc., dann braucht es manchmal auch gar nicht viele gute Nachrichten, um eine inkrementell sehr negative Wahrnehmung in eine positivere zu verkehren.
Also uns wird auch nicht windig auf den jetzigen Aktienkursniveaus, zumindest nicht in der Breite. Einzelne Exzesse, die gab es immer und die wird es auch immer weiter geben. Lass uns noch zum Schluss einen Satz oder ein paar Sätze mehr über die Anleihen sprechen. Da haben wir uns ja bisher nur spieltheoretisch drüber unterhalten und auch nur über Frankreich. Ich glaube, wir können eins sagen, das Jahr hat bei den Anleihen bisher gehalten, was wir uns von Anleihen versprochen haben, oder?
Das gilt in jedem Fall. Also Anleihen haben laufenden Ertrag und auch Diversifikation gebracht. Also nicht zu vergessen, Beginn des zweiten Quartals war ja durchaus mit Stress an den Aktienmärkten verbunden. Da haben Anleihen gepuffert, aber auch mal isoliert betrachtet, und das finde ich im Moment sehr spannend, sind wir in der Situation, dass wir wieder normale Zinskurven haben. Das heißt, für längere Laufzeiten werde ich höher entschädigt als am kurzen Ende dieser Kurven, als beim Geldmarktsatz. Das heißt natürlich auch, dass ich da etwas höhere Renditen vereinnahmen kann als das, was an laufender Rendite draufsteht. Und das geht in eine Richtung, dass ich gerade als defensiver Anleger auch durchaus in Richtung realer Kaufkrafterhalt, also die Inflation zu schlagen, schielen kann. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Nachricht auch für ein gemischtes Portfolio.
Tobias, vielen, vielen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, Sie hatten auch Freude an unserem Gespräch. Im Januar sitze ich dann wieder mit Bert Flossbach hier, aber ich hoffe auch, dass das nicht das letzte Mal war, das kann ich auch sagen. Also nochmal vielen Dank an dich, Tobias. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Machen Sie was daraus.
Dieser Podcast dient unter anderem als Werbemitteilung. Er richtet sich ausschließlich an deutschsprachige Anlegerinnen und Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland, Österreich, Luxemburg und in der Schweiz. Die in dieser Folge enthaltenen Informationen und Meinungen geben die aktuellen Einschätzungen von Flossbach von Storch wieder und können sich jederzeit ändern. Auch Angaben zu Zukunftserwartungen können erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keine Gewähr. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Mit diesem Podcast wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen unter anderem keine individuelle Anlageberatung. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Diese Veröffentlichung unterliegt Urheber-, Marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung der Veröffentlichung ganz oder teilweise in veränderter oder unveränderter Form ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Flossbach von Storch zulässig.